Ja, danke schön. Auch meinerseits Ihnen einen guten Morgen. Sie können mich so verstehen?
Ja, gut.
O heilige Seelenspeise auf dieser Pilgerreise, o Manna, Himmelsbrot, wollst unseren Hunger stillen, mit Gnaden uns erfüllen, uns retten vor dem ewigen Tod. Ich vermute, die meisten oder zumindest einige von Ihnen kennen dieses barocke Sakramentslied, das zumindest in früheren Zeiten gerne bei der Fronleichnamsprozession gesungen wurde. O heilige Seelenspeise. In dieser ursprünglichen Fassung, das stammt aus dem 17. Jahrhundert, ist es wieder abgedruckt in dem im Jahre 2013 herausgegebenen Gotteslob, das dürften die meisten von Ihnen auch kennen, dem katholischen Gebet- und Gesangbuch für die deutschsprachigen Diözesen. Und zwar die Liednummer 213. Dort finden Sie also dieses schöne Lied, O heilige Seelenspeise. Im vorangehenden Gotteslob, dem sogenannten Gotteslob Nr. 1 aus dem Jahre 1975, war der Text abgeändert worden. Aus O heilige Seelenspeise wurde O wunderbare Speise. Das heißt, die Seele war 40 Jahre lang verschwunden, jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Ja? Also wir haben ja, Sie kennen vielleicht das ganz alte Gebetbuch, zumindest in Deutschland, so kenne ich es, das hieß Laudate, also Lobet. Und dann kam das Gotteslob, das kam 1975. Und das ist überarbeitet worden 2013 und das ist das Gotteslob, was heute in Gebrauch ist. Ja? Und wie das so üblich ist bei den Überarbeitungen der Texte und der Lieder, auch bei der Auswahl der Lieder, wird eine Kommission eingesetzt und die trifft bestimmte Entscheidungen. Ja? Und da hatte man dieses alte Sakramentslied, O heilige Seelenspeise, im Jahre 1975 hat man gesagt, das geht so nicht mehr. Wir machen aus der Seelenspeise eine wunderbare Speise. Und darüber denken wir jetzt nach. Warum hat man das gemacht? Und warum hat man es jetzt gut 40 Jahre später wieder rückgängig gemacht? Jetzt ist auf einmal die Seele wieder da. Jetzt heißt es wieder ganz traditionell, O heilige Seelenspeise. Was hat sich die Kommission dabei gedacht? Welche anthropologischen und auch theologischen Fragen stehen im Hintergrund? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Also im Gotteslob war gleichsam die Seele zwischen den Jahren 1975 und 2013 verschwunden. Jetzt ist sie wieder da. Der Literaturwissenschaftler Hermann Kurzke rechnet die Rückkehr zum ursprünglichen Text, also die Rückkehr zur heiligen Seelenspeise im Jahre 2013, zu den begrüßenswerten Korrekturen jener, in Anführungszeichen, Verschlimmbesserungen, die in den 70er Jahren Einzug in das liturgische Liedgut gehalten haben. In diesem Wechsel von der heiligen Seelenspeise aus dem 17. Jahrhundert zur wunderbaren Speise in den 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wieder zurück zur heiligen Seelenspeise im Jahre 2013, spiegelt sich nicht nur eine Geschichte der Frömmigkeit, sondern auch eine Geschichte der Exegese und der biblischen Theologie. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Sie haben ein kleines Handout bekommen. Einige Punkte habe ich dort zusammengefasst. Auch diesen ersten Gedanken in der Einleitung habe ich kurz angegeben und die jeweiligen Liednummern angegeben. Ich vermute, Das alte Gotteslob haben Sie vielleicht auch noch, können Sie nochmal vergleichen. O heilige Seelenspeise thematisiert die Bedeutung der Eucharistie für den geistlichen Weg des Christen auf der Pilgerreise des irdischen Lebens. Seelenspeise, der geistliche Weg des Christen auf der Pilgerreise des irdischen Lebens. In den 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wollte man um jeden Preis den Eindruck vermeiden, im christlichen Glauben ginge es vor allem oder gar ausschließlich um das Seelenheil des Menschen. Im Redaktionsprotokoll aus dem Jahre 1973 findet sich als Begründung für die Änderung die Aussage, ich zitiere, dass die heilige Eucharistie für den ganzen Menschen, nicht allein für seine Seele, das Pharmakon Athanasias, das heißt die Arznei zur Unsterblichkeit ist. So gab die damalige Gotteslobkommission gleich zu Anfang der Arbeit den Auftrag, Seelenspeise zu ändern. Also es passte damals nicht mehr in das Weltbild, in das anthropologische Konzept. Der Liturgiewissenschaftler Hans-Jakob Becker und auch Alex Stock halten diese in Anführungszeichen wunderbare Lösung für fragwürdig. Alex Stock kommentiert sarkastisch: Nur wer vom Hunger der Seele eine Ahnung hat, wird nach Seelenspeise verlangen und in der Kommunion möglicherweise ein Labsal seiner Seele empfangen. Die Ersetzung des Ausdrucks Seelenspeise durch wunderbare Speise ist zu kurz gedacht und vernebelt ins Mysteriöse, was spirituell zu klären wäre. Dass dies in Zeitläufen geschieht, in denen die Psychologie nahezu herrschende Weltanschauung ist, gehört zu den eigentümlichen Anachronismen kirchlicher Selbstmodernisierungsversuche und passt mit der nachfolgenden psychoanalytischen Überschwemmung der Pastoral durchaus zusammen. Zitat Ende. Also was er hier sagen will, ist Folgendes. Sie kennen vielleicht dieses Sprichwort: Wenn die katholische Kirche irgendeine Bewegung als ihre eigene erkannt hat, also irgendeinen Begriff aufgreift, der zeitgeschichtlich von Bedeutung ist, dann ist es das sicherste Zeichen dafür, dass diese Ansicht ihren Höhepunkt bereits überschritten hat. Also wir hinken immer so ein bisschen hinterher. Der Johann Baptist Metz hat ja von der Legasthenie der Katholiken in der Geschichte des Fortschritts gesprochen, hat das allerdings positiv gedeutet. Zum Beispiel ist vielleicht auch diese Enzyklika, bedeutende Enzyklika von Papst Paul VI. Populorum Progressio, da kam jetzt endlich mal der Begriff Fortschritt vor in einem kirchlichen Dokument, man hat das von 1967, glaube ich, und da waren aber schon die Krisen des Fortschritts längst erkennbar und so weiter. Und so auch hier, also der Vorwurf lautet, naja, ausgerechnet in den 70er Jahren hat man diesen Begriff Seelenspeise gestrichen und da war ja eine bedeutende Wissenschaft, die stark im Kommen war, die Psychologie. Seele heißt auf Griechisch her Psyche, es ist die Seele. Jetzt versuchen wir mal der Frage nachzugehen, welche Problematik da im Hintergrund steht und was wir da heute daraus lernen können. Dieser gut 40-jährige, das 40-jährige Verschwinden der Seele in diesem bekannten Kirchenlied ist nicht nur, wie ich bereits gesagt habe, Spiegel einer zeitgenössischen Form von Frömmigkeit, sondern auch Niederschlag exegetischer Ansichten, mit denen wir uns jetzt im Folgenden beschäftigen werden. Moment, ich muss das ändern. Vielleicht skizziere ich noch mal kurz den Hintergrund, bevor wir in die Bibelwissenschaft einsteigen. Im Hintergrund steht die Frage, worum wir uns in besonderer Weise kümmern müssen, wenn wir uns um uns selber kümmern. Die klassische christliche Vorstellung sagt, kümmere dich um das, was bleibt. Nicht, wenn wir sterben, dann liegen wir tot im Sarg, der Körper verfällt und was bleibt? Die Seele. Und darum musst du dich kümmern, um das, was bleibt. Ja? Um die Seele. Und jetzt kam es zu dieser Gegenbewegung, die lautet, naja, wir dürfen uns nicht nur um die Seele kümmern, auch um den Leib. Nicht, wenn Sie morgens aufstehen, überlegt man ja, welche Schwerpunkte setze ich jetzt. Ich habe 2 Stunden Zeit. Zunächst einmal kümmert man sich in der Regel ein bisschen um den Körper, dass man sich frisch macht, vielleicht die Zähne putzt, rasiert und so weiter. Da kümmern wir uns um den Körper. Und jetzt können Sie überlegen, was mache ich mit der übrigen Stunde? Setze ich weiter auf den Körper? Ja, investiere ich dann noch mehr? Oder sage ich jetzt, die 2. Stunde kümmere ich mich um die Seele? Das heißt, jetzt bete ich und meditiere ich und mache ich Kontemplation und so weiter. Ja? Um diese Thematik geht es. Ja? Um die Frage, worum kümmere ich mich in besonderer Weise, wenn ich mich zu mich selbst verhalte. Ja? Welche Balance halte ich da ein? Und da hat man in den 70er Jahren vor allem dem Christentum den Vorwurf gemacht, die kümmern sich schwerpunktmäßig um die Seele. Und das körperliche Wohl, das vernachlässigen sie. Und im Hintergrund steht der Platonismus. Platon, die Seele bleibt. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf das Bleibende, auf das, was nicht vergeht. Das ist die Seele. Der Körper vergeht, die Seele bleibt und da müssen wir investieren. Damit, wenn wir sterben, nicht die Seele völlig verwildert und verloddert ist und wir dann noch jahrelang im Fegfeuer herumeiern müssen, sollen wir rechtzeitig jetzt schon uns auch um die Seele kümmern. Ja? Platonischen Dialoge, lesen Sie das? Und um diese Frage geht es jetzt. Und in den 60er, 70er Jahren sagte man, schaut nicht nach oben, was droben ist, sondern Glaube, der die Erde lebt. Wir müssen uns um die ganz konkreten Dinge in diesem Leben kümmern, um Hunger, um Not und nicht immer nur rette meine Seele, rette meine Seele. Ja? Sondern das Leibliche, das Irdische, das ist von Bedeutung. Und jetzt, 40 Jahre später, dreht sich das Rad wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Jetzt ist die Seelenspeise wieder da. So, das ist die Spannung, grob gesprochen. Ja? Und das schauen wir uns jetzt mal an, wenn wir jetzt in die Bibel schauen, was. Es gibt nämlich eine Parallelentwicklung in der Bibelwissenschaft zu dieser Thematik. Und dazu werfen wir kurz einen Blick in das hebräische Alte Testament. Der hebräische Begriff für Seele lautet gewöhnlich Nefesh. Ich habe Ihnen das hier mal auf Hebräisch abgedruckt. Das hebräische Wort müssen Sie von rechts nach links lesen. Nefesh, also N-E-F-E-S-H, Nefesh, die Seele. Und dieses Wort wird in der griechischen Bibelübersetzung wiedergegeben mit Psyche, kennen wir, Psychologie, ne? Psyche, die Seele. Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes, die etwa im 3. Jahrhundert vor Christus entstanden ist. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass viele Juden in der Diaspora lebten. Wir haben ja spätestens ab dem 4., 3. Jahrhundert die Epoche des sogenannten Hellenismus, also der gesamte Vordere Orient war von griechischer Sprache und griechischer Kultur durchdrungen. Haben wir in der Schule gelernt, 333 bei Issus, Keilerei, Alexander von Makedonien herkommend, erobert den gesamten Vorderen Orient, kommt auch nach Ägypten, gründet die Stadt Alexandria, heute Alexandrien. Und in Alexandrien, in Nordägypten, gab es eine große jüdische Gemeinde, sehr große jüdische Bevölkerung. Und dort, wie das üblich ist, konnte man wahrscheinlich auch nicht mehr Hebräisch. Die Kinder gingen in die Schule und lernten Griechisch, so wie heute die Juden in Wien sprechen Deutsch und in England sprechen sie Englisch, also brauchen sie entsprechende Bibelübersetzung. Und so hat man die Heilige Schrift ins Griechische übersetzt und das ist kulturgeschichtlich ein hochbedeutsamer Vorgang. Wie gibt man verschiedene Begriffe wieder? Das hebräische Wort Nefesh hat man wiedergegeben mit Psyche. Und für die Entstehung des Christentums ist wichtig, dass die frühen Christen sich vor allem auf die Septuaginta, also die griechische Bibelübersetzung, gestützt haben, nicht so sehr auf den hebräischen Text. Das ist kulturgeschichtlich von großer Bedeutung. So, und jetzt sagen viele Alttestamentler, dass die Übersetzung des hebräischen Wortes Nefesh mit Psyche, die ist problematisch und irreführend. Warum? Weil sie sagen, durch das griechische Wort Psyche, Seele, wird im Grunde die platonische Philosophie mit ihrem dualistischen anthropologischen Konzept in die Bibel eingetragen. Dualistisches anthropologisches Konzept heißt etwas vereinfachend gesprochen, der Mensch besteht aus Leib und Seele. Es sind zwei Entitäten und die wichtigste davon ist die Seele. Der Leib ist nicht so wichtig. Es gibt dieses Wort vom Leib als dem Gefängnis der Seele. Das heißt, in der platonischen Philosophie richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Unsichtbare, auf die Ideen, denen eine höhere Realität zukommt als das Sichtbare. Das ist diese Bewegung, die im Hintergrund steht. So lautet die These, dass hier eine dualistische Anthropologie in die Bibel eingetragen wird, bei der die Seele als eine vom Körper getrennte Entität betrachtet wird. Der Sündenfall, so lautet diese These, sei ein platonisch-dualistisches Verständnis, platonisch-dualistisch, also gespalten, von Nefesh und Psyche, wie es dann auch in der christlichen Auslegungsgeschichte zu erkennen ist. Dies jedoch entspreche nicht der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Nefesh im Kontext des Alten Testamentes. Und diesen Gedanken möchte ich jetzt entfalten, da gehen wir mal ein bisschen die Forschungsgeschichte durch. Ganz am Schluss werden wir uns einen Psalm anschauen und diese These relativieren, modifizieren und auch zum Teil zurückweisen. Also meine These lautet, dass es durchaus sinnvoll ist, in bestimmten biblischen Texten bewusst mit Seele zu übersetzen. Das ist das Ziel des Vortrags. Jetzt schauen wir uns mal, werfen mal einen kleinen Blick in die Forschungsgeschichte. Sie sehen auch, die Wissenschaft ist natürlich immer auch ein bisschen zeitgeistanfällig. Ich glaube, von Einstein stammt ja dieses Wort, das darf man heute so nicht mehr sagen, das ist nicht ganz genderkorrekt. Ich glaube, er hat mal gesagt, die Mode in der Wissenschaft ist schlimmer als bei den Frauenzimmern. Und da müsste man auch die Männer noch hinzufügen. Also das muss man selbstkritisch sagen. Wissenschaft ist immer auch ein bisschen ideologieanfällig. Gerade die Geisteswissenschaften müssen wir nüchtern sehen. Kann man oft erst im Rückblick erkennen. Kennen vielleicht die Auseinandersetzung auch, haben wir jetzt wieder mitbekommen, zum Teil an den amerikanischen Universitäten mit Rücktritten und so weiter. Aber gut, da gibt es ein bedeutendes Buch von dem Alttestamentler Hans-Walter Woll von 1973. Da hat er sich beschäftigt mit der Anthropologie des Alten Testamentes. Also mit der Lehre vom Menschen, wie sie im Alten Testament vertreten wird. Übrigens ist es ein sehr aktuelles Thema. Das letzte Dokument der päpstlichen Bibelkommission beschäftigt sich genau mit dieser Frage, Che cosa è l'uomo, was ist der Mensch? Gerade dabei die deutsche Übersetzung des italienischen Originals durchzusehen. Ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen, Englisch, Französisch, Spanisch schon. Können Sie sich vielleicht vorstellen, auch warum. Die Frage ja, was ist der Mensch? Grundlegende Frage in der Theologie. Und in diesem Buch geht Hans-Walter Wolf auch einigen grundlegenden Begriffen des hebräischen Alten Testamentes nach. Und da kommt er auch auf die Septuaginta zu sprechen, also die griechische Übersetzung. Und da vertritt er folgende These, ich zitiere mal Hans-Walter Wolf aus dem Jahre 1973, also genau in der Zeit, in der diese Änderung vorgenommen worden ist. Ja? Also Sie sehen, die Bibelwissenschaft und die Liturgiewissenschaft greifen ineinander. Die Liturgiewissenschaft hat das Wort Seelenspeise gestrichen, hat gesagt, das passt nicht mehr. Und die Bibelwissenschaftler haben in dieser Zeit ähnlich gedacht. Ich zitiere Hans-Walter Wolf, der schreibt, wenn die häufigsten Hauptwörter in der Regel mit Herz, Seele, Fleisch und Geist übersetzt werden, so sind damit folgenschwere Missverständnisse erzeugt worden. Sie gehen schon auf die altgriechische Übersetzung der Septuaginta zurück und verführen zu einer dichotomischen oder trichotomischen Anthropologie, in der der Körper und die Seele und der Geist im Gegensatz zueinander geraten. Ja? Also auch er kritisiert diese griechische Übersetzung. Dann kommt es vom Griechischen ins Lateinische und dann in die verschiedenen Volkssprachen. Er sagt, dabei werden Vorstellungen transportiert, wie Trennung von Leib und Seele, die nicht dem hebräischen Denken entsprechen. Das ist so die These. Ja? Ja, jetzt steht man vor der Frage, ich bringe jetzt nochmal, genau, das war Hans-Walter Wolf, also ein bedeutender Alttestamentler, evangelischer Alttestamentler, hat wirklich ein wichtiges Buch geschrieben. Aber an der Stelle muss man nochmal genauer hinschauen und ich meine, die Dinge etwas differenzierter betrachten. Jetzt nenne ich Ihnen aber nochmal eine radikalere Richtung, die wird vertreten von Silvia Schröer, ist der Alttestamentlerin in der Schweiz, in Bern. Stammt aus Deutschland und Thomas Staubli, die haben ein Buch geschrieben, Die Körpersymbolik der Bibel von 1998. Und die vertreten eine sehr radikale Position. Sie sagen, unser westlich-abendländisches Menschenbild krankt an der verheerenden Spaltung von Leib und Seele, die durch die griechische Philosophie grundgelegt wurde. Zitat Ende. Unter anderem durch die Übersetzung der Septuaginta habe dieses dualistische Denken Eingang in die Heilige Schrift gefunden, so die beiden Autoren. Und als ein Beispiel dafür wird die Übersetzung des hebräischen Wortes Nefesh mit Psyche angegeben, denn, ich zitiere Silvia Schröer und Thomas Staubli, der Seelenbegriff der griechischen Philosophie ist mit der hebräischen Vorstellung von der Nefesh überhaupt nicht zu vergleichen. Weiter schreiben die beiden Autoren, die griechische Anthropologie hat uns als ihr Erbe nicht nur die Spaltung von Leib und Seele hinterlassen, sondern auch die Verachtung für den Leib, der unsterblichen und viel wertvolleren Seele eben nur ein Gefängnis, ein Grab sein kann, und darum von ihr unbedingt in jeder Hinsicht beherrscht werden muss. Zitat Ende. Sylvia Schröer und Thomas Staubli äußern die Hoffnung, dass uns vielleicht, Zitat, das israelitische, ganzheitlichere Menschenbild, das die Spaltung in Seele und Leib nicht kannte, dabei helfen kann, die Folgen der griechischen Dichotomie zu überwinden. Also Dichotomie heißt diese Spaltung. Ja? So, dieses Urteil ist weit verbreitet. Das können Sie auch heute noch lesen in Religionsbüchern und in einigen in der Fachliteratur. Man findet dieses Urteil in vielen bibeltheologischen Abhandlungen. Und da setze ich jetzt an und sage, so einfach geht's nicht. Ja? Da müssen wir jetzt genauer hinschauen. Das heißt also, ich sage, im Hintergrund steht nicht eine Spaltung, sondern eine differenzierte Selbstwahrnehmung. Das ist der Grundgedanke, eine differenzierte Selbstwahrnehmung. Und das werden wir uns jetzt erarbeiten. Also ich halte daran fest, dass es sinnvoll ist, in bestimmten Zusammenhängen von der Seele zu sprechen. Jetzt schauen wir zunächst einmal auf die griechische Tradition, ob das wirklich so schlimm ist, wie das hier dargestellt worden ist. Da zitiere ich jetzt einfach mal den Philosophen Theokobusch. Auch Theokobusch hat ein Buch geschrieben, ja, über christliche Anthropologie. Das Buch heißt Christliche Philosophie, die Entdeckung der Subjektivität. Theokobusch war Philosophieprofessor an der Universität Bonn. Er schreibt, ich zitiere, die Selbstsorge, also die Sorge um sich selbst. Wir müssen uns ja um vieles kümmern, um die Kinder, um den Ehepartner, aber wir müssen uns auch um uns selber kümmern. Ja, und das wussten die griechischen Philosophen auch. Und da muss man, wie ich eben das Beispiel genannt habe, muss man überlegen jetzt, wo investiere ich? Ja? Was heißt Selbstsorge? Da sagt er, die Selbstsorge als jenes unmittelbare praktische Wissen um sich selbst bezieht sich nicht ausschließlich und abstrakt auf die Seele allein, sondern auch auf den Leib und alle Dinge, soweit sie auf ihn bezogen sind. Das Christentum hat wie der Platonismus zwar der Sorge um die Seele als den wahren Menschen oder dem wahren Selbst absolute Priorität zugeschrieben, den Leib und die für ihn notwendigen Dinge aber in abgestufter Intensität in diese Selbstsorge immer mit einbezogen. Also wir merken schon, ein reflektiertes, differenzierteres Urteil. Also wenn Sie morgens aufstehen und sagen, jetzt werde ich eine Stunde meditieren, dann werden Sie wahrscheinlich vorher etwas, vielleicht 15 Minuten, 30 Minuten für den Leib investieren, dass Sie wissen, der Kreislauf angeregt wird durch Kneippküsse oder ich weiß nicht was, oder Sie machen Yoga oder irgendwelche Übungen, da kümmern Sie sich um den Leib, denn sonst können Sie auch nicht in Ruhe beten und meditieren. Also dann merkt man schon an diesem Beispiel, da muss ich irgendwie schauen, da brauche ich eine gewisse Balance. Ja? Wenn Sie sich körperlich völlig verwahrlosen und nur noch meditieren und beten, dann stimmt auch irgendwas nicht. Ja? Das hat die christliche Tradition immer so gesehen. Ja? Manchmal waren einige Heilige in der Phase, in der sie ihre Berufung erfuhren, so ergriffen, dass sie ihr körperliches Aussehen komplett vernachlässigt haben. Ich glaube, beim heiligen Ignatius war es so, dass er hinterher merkt, ich muss da korrigieren. Ja. Ich muss mich auch um den Leib kümmern. Jetzt, das soweit erstmal so eine Gegenstimme, Theokobusch, der Philosoph. Aber auch die exegetische Analyse führt zu einem differenzierten Bild. Sie weist nämlich darauf hin, dass die Bedeutung des griechischen Wortes Psyche eine Geschichte aufweist. Es gibt eine philosophisch noch nicht geprägte ältere Bedeutung des Wortes im Sinne von Atem, Vitalität, Lebenskraft. Und in dieser älteren Bedeutung kommt das Wort Psyche sehr wohl dem hebräischen Wort Nefesh nahe. Der Alttestamentler Martin Rösel, ich glaube Universität Leipzig, spricht von einer erstaunlichen Konnotationsnähe zwischen Psyche einerseits und dem hebräischen Nefesh andererseits. Konnotationsnähe heißt im Grunde Bedeutungsnähe. Ja. Wir unterscheiden Denotation, das ist die Hauptbedeutung. Konnotation, was so an Bedeutungen mitschwingt. Also etwas vereinfachend gesagt, sagt er, so unterschiedlich ist die Bedeutung der beiden Wörter gar nicht. Wenn im griechischen Alten Testament Psyche steht, dürfen wir nicht ohne weiteres die platonische Philosophie eintragen, sondern müssen uns genau anschauen, wie das Wort gebraucht wird. Und da zeigt sich, es gibt so etwas wie einen vorphilosophischen Gebrauch, ein etwas offeneres Verständnis. Und dieses offenere Verständnis entspricht durchaus dem hebräischen Nefesh. Also ist die Übersetzung gar nicht so verkehrt, wie Silvia Schröer und Thomas Staubli behaupten. Auch der griechische Kollege Bratsiotis hat schon vor 50 Jahren darauf hingewiesen, dass eine erstaunliche Entsprechung besteht zwischen dem hebräischen Begriff Nefesh und dem schon aus dem älteren, vorplatonischen und nicht im engeren Sinn philosophischen Schriften bekannten griechischen Begriff Psyche. Daher, so schreibt dieser griechische Kollege, haben die hellenistischen Juden, also die von griechischer Kultur beeinflussten Juden in Alexandrien, also die Septuaginta, die haben Nefesh mit Erfolg sinngetreu durch Psyche wiedergegeben, indem sie bei der Übersetzung nicht die platonische Vorstellung von der Bedeutung des Begriffs Psyche vor Augen hatten, sondern die viel älteren, schon seit Homer, Hesiod, Herodot und Pindar, auch zu ihrer Zeit bestehenden, ja bis heute, wenigstens bei uns, schreibt der griechische Kollege, herrschenden dem Volk geläufigen Auffassungen. Also wir sehen, so einfach ist die Sache nicht. Im Grunde vertritt auch der Kollege Bernd Janowski diese Position. Dennoch schwanken viele Alttestamentler und sagen, eigentlich sollten wir Nefesh im hebräischen Text, im Deutschen nicht mehr mit Seele übersetzen. Jetzt bringe ich Ihnen mal ein Beispiel, wie sich das dann anhört. Sie kennen die Einheitsübersetzung Psalm 42, dort heißt es heute, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. So haben wir heute die Übersetzung. Sagt Bernd Janowski, besser wäre eigentlich, jetzt hören Sie einfach mal, ob das wirklich besser wäre. Der übersetzt, wie eine Hirschkuh lechzt an Wasserbächen, so lechzt mein Leben nach dir, Gott. Es dürstet mein Leben nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und sehen das Gesicht Gottes? Sie merken den Unterschied. Ja? Jetzt möchte ich dafür plädieren, dass die Übersetzung mit Seele besser ist. Zunächst einmal ist interessant, also es gibt eine Reihe von Alttestamentlern, die das auch so sehen wie Bernd Janowski. Silvia Schröer sehr pointiert, die Übersetzung mit Seele ist falsch, müssen wir komplett streichen. Wenn ich jetzt in verschiedene, auch deutschsprachige Bibelübersetzungen reinschaue, sehe ich, dass sie aber doch am Begriff Seele festgehalten haben. Zum Beispiel die Neue Zürcher Bibel, die schreibt, was bist du so gebeugt, meine Seele, und so unruhig in mir? Oder Psalm 103, den kennen Sie alle, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Jetzt bringe ich Ihnen mal ein Beispiel aus der Bibel in gerechter Sprache. Sie kennen die Bibel in gerechter Sprache. Das ist ein Projekt aus der feministischen Exegese. Ich glaube, es ist jetzt auch schon gut 10 Jahre her. Sehr umstrittenes Übersetzungsprojekt. Ich habe das auch verschiedentlich kommentiert. Die übersetzen Psalm 42, Vers 2 folgendermaßen. Hören Sie sich das mal an. Wie eine Hirschkuh nach Wasserbächen verlangt, so verlangt meine Kehle nach dir, Gott. Sie schrecken alle zurück, ja. Aber sie verstehen, um Gottes Willen, man will nicht von der Seele reden, ja. Das ist die gleiche Mentalität. Sie merken, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Und jetzt darum müssen wir jetzt nachdenken. Warum? Im Grunde wird hier die spirituelle Dimension des menschlichen Daseins eliminiert. Kehle ist ja ein ganz konkreter Begriff, wenn ich Kehlkopfkrebs habe oder ich weiß nicht was, dann ist das ein körperliches Problem erstmal, dann muss ich zum Arzt gehen. Die Seele ist doch hier verschwunden. Ja? Meine Kehle dürstet nach der Gottheit. Sie sehen nicht Gott, sondern die Gottheit, Femininum, ne? Müssen Sie aufpassen. Ich habe das aus eigenem Thema. Auf jeden Fall haben wir die Seele, Sie merken, was jetzt dahinter steckt auch an. Dahinter stecken Überlegungen, ja. Die sagen bloß kein Platonismus, bloß keine Dichotomie. Der Körper wird betont, die Kehle oder eben einfach das Leben sehr offen, die Seele verschwindet. Ja. Das heißt, wir dürfen also nicht den Liturgiewissenschaftlern allein den Vorwurf machen, dass sie die Seele gestrichen haben, sondern wir müssen auch sagen, meine Schuld, meine übergroße Schuld, also auch die Exegese hat zumindest vorgearbeitet. Jetzt formuliere ich meine These und dann bringen wir auch die Lösung. Ich möchte jetzt, nachdem wir also jetzt ein gewisses Problembewusstsein haben, wir sind sensibilisiert, immer auch kritisch mitzudenken, wenn wir solche Entwicklungen wahrnehmen, möchte ich jetzt einfach mal zeigen, dass es einige Texte im Alten Testament gibt, in denen die Worte, also Nefesh und Psyche, ein dichotomisches Verständnis des Menschen voraussetzen oder vorsichtiger formuliert Anknüpfungspunkte für eine dichotomische Anthropologie bieten. Dieses dichotomische Verständnis, also diese, ich werde es leider weiter erläutern, ist bereits im hebräischen Text angelegt. Es ist jedoch anders zu bewerten, und das ist der entscheidende Punkt, das ist meine These, als es gewöhnlich geschieht. Nicht als Ausdruck eines zu verwerfenden Dualismus, sondern als Ausdruck einer reflektierten Selbstwahrnehmung. Darin zeigt sich eine Affinität zu den sokratisch-platonischen Diskursen über die Seele. Zur Begründung dieser These möchte ich jetzt so vorgehen, dass ich einige Texte vorstelle, das ist jetzt der entscheidende Punkt, bei denen innerhalb der sprechenden Person eine Differenzierung erkennbar wird, und zwar in dem Sinne, dass das Ich ein Gegenüber anspricht, das weder Gott noch ein anderer Mensch, sondern die sprechende Person selbst ist. Wir begegnen hier dem eigenartigen Phänomen, dass der Sprecher und der Angesprochene unterschieden und zugleich als zusammengehörig angesehen werden. Genau genommen geht es um Texte, in denen die von einem Ich angesprochene Seele zur Ausübung einer Tätigkeit aufgefordert wird oder in denen Stimmungen und Empfindungen der Seele von einem Ich wahrgenommen und reflektiert werden. Das Gegenüber ist also ein personales Gegenüber, das Empfindungen hat und Tätigkeiten ausüben kann, das auf den Sprecher einwirken und ihn zu etwas bewegen kann und auch bewegt. Man könnte von einem Alter Ego sprechen, also einem anderen, einem zweiten Ich. Interessant ist, dass Takamitsu Muraoka, ein japanischer Kollege, in dem Greek English Lexicon of the Septuagint unter dem Wort Psyche als eine Bedeutung angibt, Alter Ego. Und als Beleg nennt er Psalm 42 und den schauen wir uns jetzt gleich näher an. Die Differenzierung, die sich in dieser Redeform zu erkennen gibt, so lautet meine These, sollte nicht als eine rein stilistische Angelegenheit angesehen, sondern als Ausdruck einer differenzierten Form der Selbstwahrnehmung erkannt werden. In ihr wird eine Unterscheidung sichtbar, die dem entspricht, was wir die Entdeckung des inneren Menschen und die Entdeckung der Subjektivität nennen. Philosophisch gesprochen gibt sich das sprechende Ich hier als ein Subjekt zu erkennen, das sich als ein Seiendes, das sich zu sich selbst verhält, indem es sich zu anderen verhält und sich dabei seiner selbst bewusst ist. Moment. Ja. Dazu schauen wir uns Psalm 42 und Psalm 43 an. Warum bist du betrübt, meine Seele? Der Psalm beginnt mit einer Selbstwahrnehmung. Der Beter bringt seine Sehnsucht nach Gott nicht in erster Person Singular zum Ausdruck. Er sagt also nicht, ich sehne mich nach Gott, sondern er nimmt wahr, dass etwas, was zu ihm gehört, nämlich seine Seele, sich nach Gott sehnt. Auf diesen Unterschied kommt es jetzt an. Und dieser Unterschied wird von einigen Übersetzungen verschleiert. Sie übersetzen Nefesh einfach mit Ich. So zum Beispiel the New English Bible, die schreibt, as a hind longs for the running streams, also wie eine Hindin sich sehnt nach fließenden Wasserströmen, so do I long for thee, O God. So sehne ich mich nach dir, Gott. Andere übersetzen aber mit meine Seele. So auch die Einheitsübersetzung, wie ich schon sagte, wie die Hirschkuh lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Jetzt möchte ich Ihnen hier ein Bild vorstellen, das haben Sie auf dem Handout auf Seite 1. Hier wird der Text vom Psalm 42 ins Bild gesetzt. Sie haben das schwarz-weiß, ich habe das in Farbe, aber Sie können in schwarz-weiß auch alles erkennen, worauf es hier ankommt. Der sogenannte Stuttgarter Psalter aus dem 11. Jahrhundert hat diesen Satz, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir, oder genauer gesagt, meine Seele dürstet noch Gott nach dem lebendigen Gott, warum bist du so betrübt, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Um diese Texte geht es jetzt, ja? Dieses Bild, da können wir sehen, auf der linken Seite ist der Beter mit der Leier in der Hand, der traurig dreinschaut. Also er lässt den Kopf hängen. Der mit seinem rechten Fuß den inneren Bildrahmen durchbricht, das sehen Sie. Also auf dem Bild, das ist jetzt die linke Seite. Und der rechte Fuß von diesem Leierspieler, der durchbricht den Bildrahmen. Und sein Fuß steht auf dem Wort Spera, das heißt sperare, hoffen. Also Sie sehen, schwarz gedruckt ist Spera und davor steht das große S, bei mir im farbigen Druck ist es rot, Spera. Ja? Also sein Fuß steht auf der Hoffnung, aber er ist niedergeschlagen. Spera, hoffe. Der sich also gleichsam auf dem Boden der Hoffnung steht. Ihm gegenüber, auf einem anderen, auf einem Berg sitzend, ebenso traurig seine Seele. Und dort steht oben das Wort Anima. Können Sie sehen, also links steht Ani und dann rechts vom Kopf Ma. Das ist die Seele. Also sehr schön ins Bild gesetzt. Wir haben also eine klassische Zweiteilung, eine Dichotomie. Der Beter, niedergeschlagen. Warum bist du so betrübt, meine Seele? Ja, er spricht ein Gegenüber an. Aber dieses Gegenüber ist nicht Gott und auch kein anderer Mensch. Was ist das? Darüber müssen wir jetzt nachdenken. Ja. Er sagt nicht, warum ich bin so betrübt oder warum bin ich so betrübt. Warum bist du so betrübt, meine Seele? Was passiert jetzt da? Das schauen wir uns an. Und dort steht das Wort Anima. Also links der Beter, der spricht. Er spricht seine Seele an, hoffe auf Gott. Und rechts die Seele. Dort steht das Wort Anima. Die Vorstellung von der Anima als alter Ego, als anderes Ich, ist hier anschaulich ins Bild gesetzt. Sie befindet sich in der gleichen Stimmung der Niedergeschlagenheit wie der Sprechende und die Leier spielende Ich. Sie unterscheidet sich aber von diesem dadurch, dass sie sich rezeptiv verhält. Sie schaut den Leierspieler traurig an und hört auf dessen Spiel. Der Leierspieler hingegen, in der gleichen Stimmung wie die Seele, ist aktiv, er handelt, er spielt auf der Leier. Das heißt, das ist jetzt wichtig, wir haben eine Gemeinsamkeit, irgendwie gehören die beiden zusammen, beide sind niedergeschlagen, das ist jetzt wichtig. Aber der eine ist aktiv, der tut etwas, das Ich tut etwas, und die Seele ist rezeptiv, die nimmt es auf. Wir kommen jetzt hier in den ganz wichtigen Bereich der Kontemplation, in dem wir um diese Balance ringen zwischen der Aktivität, zwischen dem, was ich tun kann, und dem, wo ich etwas empfangen muss. Ja? Dieses Gegenüber zwischen dem Beter und seiner Seele setzt sich fort in Vers 3a. Wie in Vers 2, so spricht er auch hier über seine Seele in dritter Person. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Vers 3b fährt dann fort in erster Person Singular. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Gewöhnlich wird das Ich als Ich des Beters verstanden, es ist aber auch möglich, den Satz als Zitat und somit als Aussage der Seele zu verstehen im Sinne von, und das ist auch eine Möglichkeit, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Sie sagt, wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Auch das ist eine Möglichkeit. Sie können aber auch den Satz so verstehen, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Ebenso kann die Aussage in 3b Beter, wo ist dein Gott, als wörtliche Rede der Seele verstanden werden. Was dem Beter zuteil wurde, scheint offensichtlich nichts anderes zu sein, als das, was seiner Seele zuteil wurde. Die Sehnsucht und der Schmerz der Seele, die der Beter wahrnimmt, scheinen auch seine Sehnsucht und sein Schmerz zu sein. Alter Ego. Unterbrochen wird der Schmerz durch die Erinnerung an eine festliche Wallfahrt zum Hause Gottes, die der Beter einst in feiernder Menge unternommen hat. Damit eröffnet sich eine Perspektive, die gegenwärtige Not zu überwinden. Am Ende vom Psalm 43 bekundet der Beter die Absicht, sich erneut aufzumachen zum heiligen Berg, zum Altar Gottes. Doch noch ist er nicht so weit. In Vers 6, Psalm 42, wird die Differenzierung einen Schritt vorangetrieben. Jetzt spricht der Beter nicht mehr nur über seine Seele in dritter Person, jetzt spricht er sie in zweiter Person direkt an. Warum bist du betrübt, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Wie ist das Verhältnis zwischen dem Ich des Beters und seiner Seele näher zu bestimmen? Luis Alonso Schürke, früherer Professor in Rom, spricht von einer internen Unterscheidung und einem inneren Dialog als Ausdruck eines internen Dramas, das sich hier vollzieht. Kilpatrick nennt das Ich des Beters das wahre Selbst. Luis Alonso Schürke weist darauf hin, dass die Benennung der beiden Figuren sehr stark von der im Hintergrund stehenden Anthropologie geprägt ist. Vernunft und sensitive Seele in der Scholastik oder das wahre Ich und die schwache Seele bzw. die sensitive Natur oder der geistige und der natürliche Mensch. Schauen wir uns die Interaktion zwischen dem Ich des Beters und seiner Seele noch genauer an. Der Beter nimmt den betrübten Zustand seiner Seele wahr. Es handelt sich aber nicht um ein distanziertes Beobachten, sondern um eine Wahrnehmung, die den Beter affiziert und zum Handeln bewegt. Der Beter reagiert und fordert seine Seele auf, Gott zu vertrauen, auf ihn zu harren. Harre auf Gott. Dieses Harren auf Gott, zu dem das Ich des Beters die Seele auffordert, steht offensichtlich in enger Verbindung mit dem, was das Ich selbst tut bzw. tun wird. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Der Rettung meines Angesichtes, mein Gott. Für unsere Frage entscheidend ist der Punkt, dass sich das Ich des Beters, dass das Ich des Beters der Seele in Aussicht stellt, dass sich ihr Zustand der Betrübnis in Freude verwandeln wird, wenn der Beter das Angesicht Gottes schauen wird. Der Zustand des Beters und der Zustand seiner Seele sind auf das engste miteinander verbunden, doch geht die Aktivität, die zur Änderung des miserablen Zustandes führen soll, vom Ich des Beters aus. Die Traurigkeit der Seele affiziert den Beter zu einer Handlung. Diese besteht zum einen darin, dass er seine Seele tröstet, zum anderen darin, dass er sich klagend an Gott wendet und um ein Ende der Not bittet. Dabei bekundet er die Absicht, in die Nähe Gottes zu treten, zu seinem heiligen Berg, seiner Wohnung, seinem Altar, weil er dort eine Begegnung mit dem lebendigen Gott erhofft. Der Psalm endet in Psalm 43, Vers 5, die beiden Psalmen gehören ursprünglich zusammen. Was bist du betrübt, meine Seele, und was ächzt du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, der Rettung meines Angesichtes und meinem Gott. Der Psalm zeigt, dass die Sorge um die Seele zugleich die Sorge des Beters um sich selbst ist. Darf man sagen, um sein wahres Selbst. Ich bringe mal ein ganz einfaches Beispiel und dann schließen wir unsere Überlegungen ab. Sie gehen jetzt durch die Stadt und Ihr Ich ist aktiv, Sie unternehmen etwas, Sie tun etwas, Sie kaufen da etwas, Sie tun da etwas. Also Sie sind, Ihr Ich ist aktiv. Und irgendwann merken Sie, jetzt komme ich hier nicht weiter, also irgendwie bin ich nicht gut drauf, da stimmt was nicht, mir fehlt was. Und das, was fehlt, können Sie aber auf der Aktivität Ihres Ichs, mit dem Sie bisher viel geschafft haben, nicht lösen. Aber das Ich nimmt wahr, Mir sagte mal ein Kollege, der lange Strecke fahren musste, sagte, ich habe eine Pause eingelegt, eine Übernachtung, denn wenn ich den ganzen Tag durchfahre, das tut meiner Seele nicht gut. Ein ganz vernünftiger Mann, sprichlich sprach, das tut meiner Seele nicht gut. Das heißt, er nimmt wahr, dass das seiner Seele nicht gut tut. Das heißt, dass ich muss jetzt den Modus seiner Aktivität irgendwie verändern, damit die Seele wieder aufatmen kann. Und die These, die ich jetzt abschließend formuliere, lautet, in dieser differenzierten Selbstwahrnehmung artikuliert sich das Selbstverständnis des christlichen Glaubens, dass es einen Bereich in unserem Leben gibt, der sich von den Ich-Aktivitäten unterscheidet. Also die Differenzierung zwischen dem Ich und der Seele, damit komme ich zum Abschluss, die Differenzierung zwischen dem Ich und der Seele ist für das Selbstverständnis des christlichen und auch des biblischen Glaubens grundlegend. Und wir können nicht darauf verzichten, nicht grundsätzlich darauf verzichten, wenn wir unseren Glauben nicht aufgeben wollen. Denn die differenzierte Selbstwahrnehmung macht uns bewusst, dass wir nicht nur Bedürfnisse haben, die durch die Aktivität unseres Ichs befriedigt werden können, sondern dass in uns eine Sehnsucht ist, die nur in der Gegenwart Gottes gestillt werden kann, genau genommen, die nur von Gott gestillt werden kann. Wo das Ich streng genommen nichts mehr machen kann, sondern nur, es kann Bedingungen schaffen, indem es sozusagen die Seele in die Nähe Gottes versetzt, damit Gott das Wirken zur Wirkung kommen kann. Also so ist die Logik. Ja. Machen wir mal weiter, dann sind wir gleich zu Ende. Also nochmal, die differenzierte Selbstwahrnehmung macht uns bewusst, dass wir nicht nur Bedürfnisse haben, die durch die Aktivität unseres Ichs befriedigt werden können. Die würde ich verbinden mit dem Leib. Ja? Wir haben Bedürfnisse, wir müssen essen, da muss ich etwas tun. Ja? Das ist die leibliche Ebene. Und dann gibt es aber noch eine zweite Ebene. Da geht es nicht um die Befriedigung von Bedürfnissen, sondern um eine Sehnsucht, die ich nicht mit Hilfe des Ichs befriedigen kann, sondern die nur gestillt werden kann. Und da brauche ich eine andere Ebene, und das ist die spirituelle Ebene. Und die Problematik heute besteht, dass diese ungestillte Sehnsucht vieler Menschen immer auf Bedürfnisse runtergebrochen wird. Und deswegen entsteht Suchtverhalten, wir brauchen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Sie sind in der Stadt, wir kaufen, wir brauchen Dinge, es ist notwendig. Da entsteht so eine gewisse Unruhe und die moderne Werbung spricht das ja an. Die moderne Werbung ist ja religiös. Ja, wenn ich gleich durch die Stadt gehe, muss ich immer aufpassen, wunderbar und das fehlt noch zum Glück. Man kauft immer mehr, braucht immer mehr, ja. Oder auch in Suchtverhalten andere Rauschmittel braucht man. Und das ist das Problem, das entsteht, wenn man diese differenzierte Selbstwahrnehmung nicht mehr hat. Ja? Deswegen, durch die Aktivität unseres Ichs kann diese Sehnsucht nicht gestillt werden. Und doch muss unser Ich in gewisser Weise aktiv werden. Aber nicht in dem Sinne, dass es die Sehnsucht stillen kann, sondern so, dass es sich, das heißt deine Seele, in die Gegenwart Gottes versetzt, in der ihre und damit auch seine Unruhe gestillt wird. Also wenn ich jetzt das Ganze zusammenfasse, Sie sehen in der Exegese, das ist immer ein bisschen kompliziert. Ich bringe jetzt einmal den Satz und dann brechen wir das runter. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Also mit anderen Worten, wir gehen jetzt durch die Stadt und machen unsere Besorgung und das ist wichtig und gut. Und irgendwann kommt eine Sehnsucht, wovon? Jetzt müssen wir aufpassen, nicht unseres Ichs, sondern der Seele. Und jetzt hat das Ich die Aufgabe, sozusagen die Aktivität, sie gehen in eine Kirche oder in einen anderen Raum oder nach Hause oder wo auch immer und tun nichts mehr und setzen sich in die Gegenwart Gottes Und dann wird die Sehnsucht der Seele gestillt und auch dem Ich geht es wieder gut. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank. Sie haben uns heute einen sehr tiefgründigen Weg gezeigt. Am Anfang haben Sie gesagt, kümmere dich um das, was bleibt. Selbstwahrnehmung, sich selber spüren, in der heutigen Zeit gar nicht so einfach. Aber ich danke Ihnen, dass Sie uns die Sehnsucht geweckt haben, uns auf diesem Weg immer wieder zu begeben, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz leicht ist. Vielen, vielen Dank. Ja, es war wirklich sehr beispielgebend und sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Haben Sie Fragen? Bitte. Bitte. Ja, Sie. Bitte.
Also es gibt wirklich sehr gute praktische Beispiele so vom Einkaufen, wo man dann feststellt, das Abgeworfen ist toll und man hat eh schon genug und man braucht das auch und man muss das Neue vielleicht. Das Alte, aber ich glaube, die Mystiker sprechen auch viel von der Sehnsucht nach Gott, was ja eigentlich nicht machbar ist, sondern eigentlich eine Erwartungshaltung ist irgendwie. Also das ist ein bisschen so liebefest oder so,
ja.
Aber das ist im Prinzip nicht machbar, habe ich
ja,
das Gefühl.
Genau.
Sondern weil eine Sehnsucht ist.
Ja, genau so ist es. Und diese Sehnsucht ist in Verbindung zu bringen mit der Seele. Ja, ist eine innere Form der Selbstwahrnehmung. Sie geht über die Bedürfnisse des Leibes hinaus. Ja. Also es geht jetzt nicht darum, dass die Bedürfnisse des Leibes missachtet werden. Die sind wichtig und haben ihre Bedeutung. Ja. Aber wenn ich alles auf die Bedürfnisse des Leibes herunterbreche und das Wort Seele aus dem christlichen Sprachschatz herauswerfe, dann verschiebt sich etwas. Ja? Das ist ein Unterschied, ob ich sage, meine Seele dürstet nach Gott oder meine Kehle. Sie merken, aber es ist wirklich, das ist kein künstliches Beispiel, das stammt aus einigen Bibelübersetzungen. Man kann die Leute verstehen, die das so gemacht haben, die sagen, naja, wir müssen uns ja auch um unseren Leib kümmern, das ist ganz wichtig, ja. Da hat das Christentum vielleicht schon eine gewisse Schattenseite, ja, das sehe ich schon. Ich bin der Meinung, dass wir da auch teilweise von den asiatischen Religionen lernen können. Also ich habe keine, ich praktiziere das selber auch, also Yoga-Übungen, Spürübungen, die sind schon sehr wichtig. Ich glaube, dass wir das einiges lernen können. Aber wenn wir genau hinschauen, auch Yoga ist im Grunde eine spirituelle Übung. Es geht um die Selbstwahrnehmung, letztlich auch der Seele. Also dieser enge Zusammenhang von Leib und Seele ist der Schlüssel. Aber wir dürfen nicht alles auf die Seele runterbrechen und nicht alles auf den Leib, sondern wir müssen sehen, dass hier eine lebendige Balance entsteht. Und das spiegelt sich dann auch in den Texten wieder. Ob ich einfach nur sage, oh wunderbare Speise, oder ob ich sage, oh heilige Seelenspeise. Das heißt, bei der Vermeidungsprozession, da geht es ja jetzt nicht darum, dass ich jetzt körperlich satt werde, hinterher geht man auch noch ins Wirtshaus, das ist auch gut. Aber es ist jetzt ein spiritueller Prozess, ja. Und da muss ich die Aufmerksamkeit auf diese Dimension, auf die spirituelle, geistige Dimension, auf die seelische Dimension unseres Daseins richten. Und das muss auch sprachlich zum Ausdruck bringen. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, doch auch gut, dass die Bibelübersetzungen dann letztlich doch daran festhalten. Und die Rückkehr, man hat gespürt, das stimmt was nicht. Wenn ich einfach nur sage, oh wunderbare Speise, eine wunderbare Speise, das kann auch ein schönes Festessen sein, ist auch schön wunderbar hier, ist auch nichts gegen einzuwenden. Aber hier wird eine andere Dimension angesprochen. Ja. Bei der Kommunion geht es ja nicht darum, dass man satt essen, sondern es ist ein Zeichen für eine andere Dimension. Ja? Bitte, oder Sie leiten.
Du wolltest vielleicht ganz kurz die Klammer.
Ja. Ich hätte eine Frage. Danke für Ihren Vortrag. Ich hätte eine Frage, abgesehen von den monotheistischen Religionen, es auch in anderen Religionen so eine Seele, ein Synonym für Seele, eine Beschäftigung
gibt. Ja, so grob gesprochen kann man ja sagen, in den polytheistischen Religionen ist sozusagen die Welt voll von Göttern. Ja? Also wir nennen die polytheistischen Religionen auch kosmotheistische Religionen. Ja? Die Götter sind sozusagen, tretet ein, auch hier sind Götter. Die Welt ist voll des Göttlichen. Und da hat der biblische Monotheismus die Götter zunächst einmal aus der Welt vertrieben, indem er gesagt hat, das sind alles keine Götter, sondern Naturerscheinungen. Ja? Das ist ein komplexer Prozess, den habe ich ja in meinem letzten Buch beschrieben, der eine Gott und die Götter. Einerseits ist das ein Prozess der Aufklärung, also etwa in Genesis 1 ist nicht die Rede von der Sonne, sondern einfach von der großen Leuchte, also ein ganz nüchterner, funktionaler Begriff. Andererseits muss man auch die Frage stellen, wenn jetzt die Götter aus der Welt vertrieben werden, wird die Welt dann gottlos? Die biblische Schöpfungstheologie holt das wieder rein. Nach christlichem Verständnis sind die Dinge dieser Welt ja nicht nur Dinge, sondern Zeichen, die auf Gott verweisen. Das heißt, wenn ich die Welt wahrnehme, bin ich eigentlich schon, wenn ich sie richtig wahrnehme, in einer Kommunikation mit dem Schöpfer. Ja. Dann der zweite Punkt, den Sie ansprechen, ist die Frage nach dem Verhältnis von Geist und Materie. Viele sind der Ansicht, dass der Geist irgendwie aus der Materie heraus entstanden ist. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Philosophen, die mit dieser Erklärung nicht einverstanden sind und die das Modell umkehren und sagen, im Grunde liegt allem, was ist, der Logos, der Geist zugrunde. Also das Mentale ist das Primäre. Und selbst die Materie ist in ganz rudimentärer Form, also das Mentale ist das Primäre und dazu tendiere ich auch. Ne? Etwa die Position des Philosophen Gründrup. Und das ist im Grunde eine reflektierte Wiederaneignung des archaischen Animismus. Oder die Position, die er vertritt, ist auch Panpsychismus. Also das Mentale ist ein sehr komplexes, aber sehr wichtiges Thema. Das Mentale ist im Grunde das Primäre. Weil man sonst nicht erklären kann, wie aus dem Materie plötzlich Geist entstehen soll. Wichtiges Argument sind auch die sogenannten Nahtoderfahrungen, wo Menschen ja eine Erfahrung machen, bei der es eigentlich kein körperliches Substrat mehr gibt. Ja, alles ist auf Null gestellt, Gehirnströme, alles abgeschaltet. Und die sagen, die können berichten, dass sie etwas gesehen haben. Das hat der niederländische Kardiologe Pim van Lommel beschrieben, unendliches Bewusstsein. Also sehr komplexes Thema. Auch der Gründrup bezieht sich darauf, der Philosophieprofessor Jesuit an der Hochschule für Philosophie, können Sie mal anklicken, YouTube, wo es um Nahtoderfahrungen geht, weil wir dort, so das Problem ist, es gibt Erfahrungen, die offensichtlich kein materielles Substrat mehr haben. Offensichtlich, ja. Und dieser Kardiologe hat seine frühere materialistische Position, die er in den 60er Jahren noch hatte, komplett geändert. Und der lebt auch noch, hat ein dickes Buch geschrieben, Unendliches Bewusstsein. Also das geht in die Richtung. Die antiken Religionen oder die primitiven Religionen sind in gewisser Weise animistisch. Der biblische Glaube hat das alles erstmal verworfen. Aber durch die Pneumatologie kehrt das in gewisser Weise in reflektierter Form wieder. Die sagen ja auch, der Geist des Herrn erfüllt das Weltall. Aber jetzt nicht irgendein Geist, sondern ein bestimmter Geist, der Geist Gottes, und der wird nochmal vereindeutigt, ist der Geist Christi. Also so ist die ist der zusammen. Also die ja. Okay.
Bitte.
Ja.
Es ist mir vorhin eingefallen, es soll ja mal einer gesagt haben, er stellt sich den Himmel vor, so wie immer den ersten Schluck vom Bier.
Thank you.
Dann nochmals vielen Dank. Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Tag und lade Sie für nächste Woche ein. Da kommt der Herr Dr. Steinmetz mit dem zum Thema Wolke des Nichtwissens, wo die Seele Gott findet. Gut, Ihnen allen einen wunderschönen Tag und nochmals vielen Dank. Danke. Es ist so interessant, wenn wir so viele Themen haben, zu einem konkreten Thema, was uns in jeder